Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Wenn man jetzt hier die Artikel liest über die Tigermücke und die Kommentare darunter, da werden die wildesten Verknüpfungen gemacht. Und ich habe das Gefühl, viele Leute kennen sich nicht richtig aus.
Was für Verknüpfungen werden da
gemacht? Mit Corona, mit dem Diktat vom Staat, mit der Erfindung von neuen Krankheiten, zum Pharmaindustrie unterstützen, mit halt dann die, all die, die dann denken, die Tigermücke hat alles hin und Zweck und ihr seid mir in Frieden lassen. Und ja, es ist halt sehr kontrovers. All die Themen seit Corona ist es, glaube ich, sehr kontrovers, all die Gesundheitsthemen. Und jeder steht für oder dagegen. Und das ist schwierig. Und ich wünschte mir da, dass da ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Bescheidenheit oder Reflexion von den Leuten betrieben wird.
Die asiatische Tigermücke ist eine sogenannte Neozoe, ein Insekt, das sich invasiv in der Schweiz verbreitet. Bei den Pflanzen sagt man denen übrigens Neophyten. Tigermücke kann gut Krankheiten übertragen. Darum hat man sie in den letzten Jahren aktiv aber bekämpfen, besonders in den Städten. Alles, was neu ist, macht aber häufig auch Angst und darum gibt es Diskussionen in den Zeitungen und in den sozialen Medien. Wir haben hier dazu gerade Martin Gschwind gehört, der wissenschaftliche Mitarbeiter vom Schweizerischen Tropen- und Public Health Institute Swiss TPH in Allschwil bei Basel. Viele kennen das Tropeninstitut, weil sie dort einmal eine Impfung für eine Reise ins Ausland machen. Das Institut ist aber nicht nur ein Dienstleister für die Bevölkerung, es macht auch viel Forschung, zum Beispiel zu den Tropenkrankheiten. In den Tropen oder in Afrika verbreiten Tigermücken oder ähnliche Arten Krankheiten wie Dengue oder Zika. Darum kümmert sich das Tropeninstitut ums Monitoring von diesen Mücken in der Schweiz. Ich habe Martin Gschwind an einem typischen Ort getroffen, wo die Mücken ihre Larven ablegen. Und zwar in einem Freizeitgarten. Genau im Bachlettenquartier von Basel, gerade an der Grenze zu Allschwil. Er hat mir erzählt, wie das Insekt funktioniert und was wir alle dagegen tun können. Und ausnahmsweise hier ein Spoiler. Denn wir brauchen ein bisschen Optimismus. Mit Disziplin ist es absolut machbar, den unwillkommenen Gast in seine Schranken zu weisen. Zuerst gibt es aber Martin Gschwind einen akustischen Eindruck vom Freizeitgarten Spalen.
Wir sind noch zwitzt auf dem Kiesweg, wo der Freizeitgarten viele verschiedene Parzellen einteilt. Es hat überall Häuschen, es hat hier die Beete, die jetzt gerade noch nicht gemacht werden, weil jetzt noch Frühling ist. Und ich sehe hier schon diverse Brutstätten von Tigermücken möglichen, Feste, die abgedeckt sind. Es hat Kinderspielzeuge rum, es hat blühende Äpfelbäume tatsächlich. Und dort sehe ich auch gerade Spaß am Baden in einem abgedeckten Fass. Scheinbar ist das Fass nicht so gut abgedeckt, weil sonst hätte er nicht zum Wasser kommen können.
Das heisst, dass, wenn es jetzt so eine Delle bekommt, das Ding oben über die Abdeckung vom Wasserfach, dann ist es eigentlich schon fast schon ein Vogelbädchen. Also wir sind hier eigentlich, kann man sagen, an einem Tatort von der Tigermücke.
Ja, wir haben auch letztes Jahr hier schon einen gefunden in der Falle. Also wir haben die Fallen aufgestellt und dann haben wir gesehen, dass es so Tigermücken hat. Weil die Tigermücken legt ihre Eier in die Falle rein, weil sie halt eine Brutstätte sucht, um die Jungen aufzuziehen. Die brauchen zwingend Wasser zum Überleben und darum legt sie die Eier über dem Wasser ab. Und wenn es wieder überschwemmt wird, wenn es wieder regnet, werden die Eier überdeckt mit dem Wasser und danach schlüpfen die Larven ins Wasser rein. Das heisst, sie brauchen zwingend Wasser und so einen Familiengarten, so ein Freizeitgarten hat natürlich jenste Möglichkeiten zum Wasser sammeln. Spritzkannen, Feste, jeder hat irgendwo ein Feste, wo er Wasser sammelt. Es hat Kinderspielzeug, weil das halt auch zum Spielen gut ist. Es hat Vasen, es hat Töpfe und das Sätzchen, Dach drinnen. Also so ein Garten ist das Paradies für die Tigermücken.
Also wir kommen sicher noch mal darauf zurück und reden, was denn der Einzelne kann machen, oder, um dieser Tigermücke zu begegnen. Jetzt vielleicht zuallererst, was unterscheidet eigentlich so eine Tigermücke von einem Schnoko, der ziemlich lästig ist?
Also auf den ersten Blick gar nicht fest. Aber die Tigermücke, die ist ein bisschen kleiner als eine normale, so gewöhnliche Stechermücke, die man kennt. Und auffällig ist, dass sie einfach schwarz-weiß ist. So eine normale Mücke, würde man sagen, ist einfach braun. Da gibt es aber eine andere Art, wo der Tigermücke sehr ähnlich aussieht. Hat so geringelte Beine. Und die Tigermücke ist eben, hat geringelte Beine. Sie hat mehrere Ringe auf dem Bein. Und der weiße Strich auf dem Rücken. Und auch der weiße Strich geht dann über den Kopf. Und sie hat so die Mundtasten. Das sind die zwei kleinen Organe, die sie vorne hat, die auch eine weiße Spitze haben. Und die Füße sind vor allem auch weiß. Und dann gibt es eine Art, die heisst Buschmucke, die auch aus dem asiatischen Raum kommt. Und sie hat einen gelben Rücken und ist ein bisschen grösser. Die Igelmucke selber ist kleiner als eine normale Mucke. Und wenn man einfach so etwas im Augenwinkel sieht, schwarz-weiß rumfliegen, könnte es eine Igelmucke sein. Wenn sie grösser ist, ist es in der Regel keine.
Ich habe noch gelesen, das ist glaube ich noch interessant an diesen Mucken, ist, dass sie weniger so bei der Dämmerung kommen, sondern schon am Tag unterwegs sind.
Ganz genau, die ist tagaktiv. Und man findet sie nicht so in den Häusern, und auch zur Nacht ist es nicht so schlimm mit ihr, aber am Tag, das unterscheidet sie, das macht sie so lästig. Wenn man am Tag draußen ist und sie einfach kommt. Weil die anderen Mucken haben in der Regel Ruhe durch den Tag durch. Aber die Igelmucke ist genau dann aktiv, und wenn alle Leute draußen sind im Garten und sich, ja, wenn es schön haben im Garten, und dann kommt sie, das ist ein Problem für die Igelmucke, darum ist sie so lästig.
Das ist clever von der Igelmucke her, oder? Dass sie sich, ich habe es auch verstanden, dort, wo es keine Menschen hat, ist es ein bisschen weniger interessant. Es ist eigentlich gern in der Nähe von Städten oder von menschlichen Siedlungen.
Genau, es ist eine sehr urbane Mucke. Also sie ist fast schon angewiesen auf die Häuser oder auf die Freizeitgärten. Wir finden sie weniger in den Park. Die Buschmucke, die ich erwähnt habe, die finden wir eher in Wäldern und Park. Also halt, was viel Grün hat. Und die Degenmucke finden wir schon eher in der Stadt. Und die Buschmucke haben wir fast nicht gefunden in der Stadt bis jetzt.
Sie haben jetzt gesagt, hier haben Sie einen Fallen aufgestellt letztes Jahr. Ich habe eben auch eine gehabt bei mir im Garten, darum habe ich überhaupt gemerkt, dass das ja ein Problem ist mit diesen Degenmucken. Wie tun sich die ausbreiten? Also jetzt sagen wir mal Schweiz so vor allem.
Also angefangen hat sie das Ganze vom Süden. Sie kommt ja aus dem asiatischen Raum. Und von dort ist sie nachher, also aus dem tropischen asiatischen Raum ist sie gekommen. Von dort ist sie nachher mit Pneu, alten Pneu, in die USA verschifft worden. Weil die alten Pneu, da hat Wasser drin immer und dort hat es Eier drin gehabt und Larven. Und ist in die USA verschifft worden. Dort hat sie sich anpassen an die klimatischen Bedingungen, ein bisschen verändern. Dann ist sie auf Albanien gekommen und von Albanien ist sie nachher via Tessin in die Schweiz, also via Italien, ins Tessin gekommen. Und Tessin haben wir es jetzt schon einige Jahre. Und seitdem ist sie in der Auto in Nordseiten übergereist. Weil Auto, sie geht an den Leuten nach, sie hockt einem auf die Schulter, wenn man dort ist, und wenn sie ins Auto geht, hockt sie nach innen und schiebt, und beim nächsten Mal, wenn man nachhaltet und rausgeht, dann geht sie raus, und wenn sie ein Weibli ist, die Eier hat, dann legt sie Eier ab, oder sonst haben wir Glück gehabt, wenn sie nicht befruchtet worden ist. Und so kommt sie, dann ist sie nach Basel gekommen, immer mehr, sie kann natürlich auch mit Fracht kommen, aus dem Süden, irgendwo was warm ist, oder mit einem Pneu, den ich erwähnt habe. Eine andere Art zu transportieren ist zwischen dem Lucky Bamboo, also Pflanzen, die halt immer Wasser brauchen, und wo man irgendwo im tropischen Raum gesichert hat und dann da anbringt, dann hat es möglicherweise auch Eier drin gehabt und dann ist sie auch da angekommen. Und von da aus, das obere Tal ist klimatisch sehr gut, hat sie den Winter besser können überleben und von da aus hat sie sich können ausbreiten. Wir haben sie mal gefunden, gerade an der Grenze zu Frankreich, also hat sie einen Lastwagenzoll. Wir vermuten, dass dort der Ursprungsort gewesen ist, wo man halt die Franzosen alle Lastwagen aufmachen, die die Schweiz gekommen sind. Und dann hat sie dort angefangen und von dort hat sie sich langsam ausbreitet. Und jetzt nach 5-6 Jahren sind wir schon bei einem Drittel von Basel, wo bedeckt ist, sicher.
Das ist viel, ja. Und jetzt kommt sie eigentlich von oben runter, Richtung Mittelland auch und Richtung so Seeland, Bern.
Wir haben natürlich ein paar Fälle in Bern schon. Also jetzt gerade in der Stadt Bern haben wir sie. Sie geht auch nicht weg dort. Die Städte scheinen ein sehr gutes Klima für sie zu haben, jetzt auch temperaturlich. Weil wir haben sie jetzt auch in einem Ort gehabt in Solothurn, Kanton Solothurn. Und dort ist sie also ausgestorben, von allein wieder. Also von allein, man hat sie bekämpft. Aber sicher hat es auch klimatische Bedingungen sehr gut geholfen. Und es ist dann wahrscheinlich einfach zu kalt gewesen. Aber in Städten ist halt das Abwasser. Sie tut im Winter zum Beispiel in Dohlen überwintern, die Eier. Und die Dohlen haben immer plus minus 7 Grad sicher. Und dort können sie wunderbar überleben. Sie sterben nicht ab, sie frieren nicht ein. Und die Mucke selber könnte sein, dass sie eben auch als Adulte in der Keller überleben kann, wo es genug warm ist. Und wenn sie halt nicht mehr ist, dann muss man sehr gut schauen, dass man sie wieder wegbekommt. Und eben, wenn es warm ist, dann hat sie auch gute Chancen, dass sie auch bleibt.
Jetzt ist ja so eine Degenmucke, ist eine sogenannte Neozoen. Also ein Tier, das eigentlich nicht hier angehört, in Anführungszeichen. So haben wir ja Neophyten, also Pflanzen, die nicht hier angehört. Ich könnte mir so vorstellen, eine Degenmucke hat vielleicht gar nicht so natürliche Finde, oder wie ist das?
Also die Finde hat es eigentlich wie die Mucke auch. Aber sie sind natürlich massenhaft. Und dann kommen all die Vögel, die es sowieso immer weniger gibt, gar nicht nach, all die Mucken zu fangen. Und sehr viele Insekten fressen ja auch Mucken. Das gibt ja viele räuberische Insekten. Und von denen gibt es auch immer weniger. Und sie sind auch nicht unbedingt in der Ort, wo die Menschen sind. Und die Mucke, die hat sich halt so ein bisschen Nische ausgesucht. Aber grundsätzlich, wie zum Beispiel jetzt gerade die im Rotschwänzli, die durch sind, sind eigentlich schon Muckenfresser. Aber sie gehen halt dann auf die Adulten, aber die legen sehr viele Eier und Das ist weit voraus. Ich meine, das ist ihre Überlebensstrategie. Viel mehr Eier legen, als gefressen werden. Und es hat also gewisse Länder gegeben, da hat man auch versucht, mit Schwalbennestern künstlichen Ansiedeln in den Gärten, damit dann die Schwalben gehen Mückli fangen. Aber es ist natürlich schwierig, weil die Mückli halt sich dann halt im Buschbereich auf. Und die Schwalben brauchen eher so freie Luft.
Genau. Ich habe vor kurzem Schwalben gesehen über einem Fluss, oder? Das ist ideal, oder? Weil je nachdem, bei Tiefdruck, oder? Haben die wirklich ganz viele Insekten, die sie da abernten eigentlich, oder?
Genau, das geht auch nur, wenn sie in Schwärmen unterwegs sind. Ich meine, so eine einzelne Mucke. Also ein Schwalbe geht ja nicht die gezielte Suche, sie fliegt einfach durch und fängt. Die finden die ja nicht zum günstigen Suchen, sie geht nach offenem Maul und fliegt sie durch einen Schwarm durch.
Und die Degermucken, die sind nicht so in Schwärmen unterwegs?
Nicht so, das, nein.
Das sind so Einzelgängerinnen?
Ja, also wenn es viel mehr hat, dann filmen die ja schon mehrere. Also, aber die sind jetzt nicht explizit in Schwärmen unterwegs, wo sich der Schutz im Schwarm suchen. Wie man es halt sieht von diesen Mucken, die über dem Wasser tanzen und sich paaren. Das ist häufig auch, treffen sie sich die alle gemeinsam zum Paaren natürlich.
Vielleicht müssen wir es ganz kurz noch von einer anderen Seite anschauen. Sie sind ja vom Tropeninstitut von der Schweiz. Also das ist hier in Basel, in Allschwil, beheimatet. Und sie tun sich mit den Tropenkrankheiten auch ursprünglich sehr stark beschäftigen. Haben die Tegermucken das Potenzial, dass die Tropenkrankheiten da anbringen?
Das ist eben das zweite Problem nach der ganzen Lästigkeit, dass sie eben ein sehr potentes Übertragen von Krankheiten ist. Sie gehört, dass also wir haben noch die Aedes aegypti, die im afrikanischen Raum unterwegs ist und die auch noch nicht überleben. Und das ist ihre Schwesterart, die Aedes albopictus, die Ziegenmücke. Und sie haben sehr gutes Potenzial, Viren zu übertragen. Und wir reden hier von Dengue-Fieber oder Zika, wo natürlich auch immer alles mehr am Kommen ist. Und durch das halt immer wärmer wird, können sich die Viren besser entwickeln. Und der Vektor, also die Mücke selber, kann sich besser entwickeln. Und durch das wird sich alles ein bisschen potenzieren natürlich. Für uns ist die aber sehr interessant darum, weil das eigentlich ein Krankheitsübertrager ist. In Afrika haben wir schon ein grosses Forschungsgebiet, auch wir in Afrika, wir haben sehr viele Forschungsprojekte dort, die sich jetzt um Malaria oder an Anopheles-Mucke kümmern. Viren, Arbovirus, also die Arthropoden-Viren, sind sehr interessant für uns. Und wenn sie gerade da sind, nur umso mehr, dann müssen wir nicht einmal fortgehen. Und es ist natürlich auch ein Service an uns, also an der Schweiz, an der Bevölkerung da, dass man versucht, Krankheiten auch hier zu verhindern. Und nicht nur in Afrika.
Aber haben wir schon Dengue-Viren? Haben wir schon Zika-Viren in der Schweiz? Oder die können wir ja nicht mit der Mucke hier annehmen, oder?
Nein.
Wir müssen sie einfach vom menschlichen Blut aufsaugen. Das heisst, wenn Dengue zum Beispiel käme oder Zika, kämen die Viren vielleicht noch auf anderem Weg und auch, weil es hier langsam wärmer wird.
Also das ist eine sehr gute Beobachtung. Die Mucke selber produziert keine Viren. Sie kann sie nur übertragen. Das heisst, sie muss zuerst jemanden stechen, der den Virus im Blut drin hat. Und der Virus muss noch in einem viremen Stadium sein. Also der muss auch infektiös sein. Und dann nimmt es ihn auf und dann geht es in die Mucke rein, muss dort diverse Barrieren überwinden. Darum kann auch nicht jede Mucke jeden Virus übertragen. Aber die Tegermucke kann aber sehr viele Virus übertragen. Das macht sie aber so patent. Und nachher wandert sie zurück, also sie wird sich vermehren und nachher wandert sie zurück in die Speicheldrüse und dann beim nächsten Stechen wird sie also rausgelassen ins Blut, durch einen Speichel ins Blut von einem anderen Mensch, wo dann die Krankheit kriegen kann, im besten Fall natürlich, oder im schlimmsten Fall für sie. Aber das muss natürlich auch eine gewisse Menge sein und also es ist nicht immer ein, wenn man gerade gestochen wird, ist man gerade krank, auch wenn die Mucke infektiös gesehen wäre.
Was würde eine Tegermucke im Moment für ein Virus übertragen können hier in der Schweiz? Was ist so etwas Typisches, was man verwünschen könnte oder was Sie verwünschen könnten?
Ja, das ist schon genau, natürlich. Das sind schon eindeutig auch Dengue. Also Dengue ist auch vermehrt am Kommen. Es sind einfach sehr viele Reisende, es wird immer mehr gereist. Die Krankheiten breiten sich immer mehr aus. In Afrika gibt es so Studien, wo man sieht, dass sich Dengue viel mehr ausbreitet, weil es halt wärmer wird und die Mucke also in den höheren Lagen und so weiter. Also man sieht jetzt in den Fällen, die wir letzten Jahr hatten, es sind immer mehr in Europa. Und das wird zum Thema, weil die Krankheiten können auch viel besser gedeihen, wenn es wärmer ist. Weil es sind eigentlich auch ein bisschen tropische Krankheiten. Man darf aber nicht vergessen, wir haben auch in der Schweiz Malaria, also Vogelmalaria. Und früher sind die Sümpfe hier in Basel auch Malaria-Gebiet gesehen. Weil wir haben auch einheimische Mücken, die können Malaria übertragen. Aber man hat es einfach geschafft, die Malaria auszurotten. Durch die Medikamente, die wir vor allem haben. Weil Malaria kann man eigentlich behandeln, wenn man Zugang zu Medikamenten hat. Und darum gibt es da auch kein Reservoir mehr von Malaria. Wenn es irgendwo ein Reservoir hätte, und dann könnte die Mucke sich immer wieder dort bedienen und von dort sich wieder andere Leute anstecken. Aber das haben wir nicht. Das heisst, Malaria wird der Ahnenbucht von Reisenden, das ist eine sogenannte Flughafenmalaria. Also es hat Reisende dort und dort werden sie gestochen und dann wird jemand anders infiziert. Aber das reicht dann nicht, dass man gerade sehr viele Leute rundum infiziert, weil Mucke geht in der Regel auch nicht auf hunderte Leute, sondern immer noch ein bisschen. Und wenn man das schnell bemerkt, kann man da gerade etwas unternehmen.
Und dann kommt plötzlich ein Querschläger wie Corona, oder? Und dann stehen wir da und haben unsere Hose drunter sozusagen.
Ja, aber das Gute ist, Corona, das finde ich nicht übertragen von Stechmücken. Genau. Also das ist klar.
Also wie entstehen Vogelkrankheiten, wie migrieren sie unter Umständen hierhin, wer sind die Übertrager von diesen Krankheiten. Und auf der anderen Seite sind sie ja auch jemand, der Reisemedizin anbieten oder, an die Bevölkerung. Oder sie können auch impfen, wenn jemand irgendjemand anfährt, weit weg, wo es gefährlicher ist. Also sie haben jetzt aber bei der Tigermucke, machen sie vor allem ein Forschungsprojekt. Sie schauen, wie sich die entwickelt in der Schweiz, wohin sie wandern.
Wir haben diverse Sachen mit der Tigermucke. Einerseits tatsächlich machen wir einfach eine Serviceleistung. Das heisst, wir schauen, was sie ist, damit die Kantone nachher können das Bekämpfungsgebiet festlegen und die Tiere können bekämpfen. Mit ihnen aber auch schauen, wie weit fliegt sie unter normalen Umständen. Man nimmt ein bisschen an, sie ist da 250 Meter, es ist fliegfaul. Aber wir haben jetzt auch eine Studie durchgeführt, unsere Gruppe, dass sie bis einen Kilometer fliegen kann. Es kommt natürlich darauf an, wenn der Wind gut ist und so weiter. Also, oder wir schauen, wie lange kann sie überleben. Wir haben die Bekämpfungsmittel, wir testen die, wie die funktionieren, wie gut sie funktionieren, wie viel man von dem muss applizieren, damit es wirkt und in welchem Rhythmus und so weiter. Und wir versuchen natürlich auch Methoden zu finden, dass man die Mucken überhaupt wegbekommt oder zumindest die Belastung reduzieren.
Das ist ja eigentlich in Anführungszeichen fast schon eine präventive Arbeit, oder? Weil wenn sie noch verbreiteter würde, dann muss man auch irgendetwas haben, um sich bekämpfen damit.
Also die Idee ist halt auch eine Grundlagenforschung zu haben und zu wissen, wie genau lebt das Tier. Wo genau können wir sie packen, um sie möglichst wieder zum Verschwinden zu bringen. So, dass natürlich auch andere Tiere nicht betroffen sind. Wir wollen nicht mit Pestizid husieren und durch den Garten laufen, weil dann töten wir alles. Und das ist überhaupt nicht das Ziel, das soll nie das Ziel sein. Das ist auch ein Grund, warum der Kanton bekämpft und das koordiniert, damit die Leute nicht selber auf die Idee kommen, irgendwo im Laden Pestizide kaufen und dann einfach das ausgeben. Weil da leidet viel mehr, da steht viel mehr. Darum ist es gut, wenn der Kanton das in die Hand nimmt. Aber natürlich kann das nicht allein. Der muss natürlich die Hilfe der Bevölkerung haben. Also der Kanton kann das im öffentlichen Raum machen, aber alles andere kann er nur die Bevölkerung anleiten, wo dann auch hilft, die Mucke sozusagen das Leben schwer zu machen.
Sie verfolgen ja verschiedene Ziele gleichzeitig, oder? Sie wollen herausfinden, wie funktionieren die Tiere, wie breiten sie sich aus, was kann man gegen sie machen. Und gleichzeitig nutzen sie die Gelegenheit, um das auch öffentlich zu machen und den Leuten zu sagen, was sie machen müssen, damit sie sich nicht so schnell ansiedeln können. Oder? Sie sind also nicht zufälligerweise in einem Freizeitgarten und es schließt sich vielleicht der Bogen wieder. Das ist natürlich verrückt in einem Freizeitgarten, wenn es mal geregnet hat. Dann ist hier in dem Kompostiertonnen, wo so eine Platte drüber ist sofort Wasser drin. In jedem Untersetzer von jedem Blumentopf ist Wasser drin. Es entstehen Vogelbeetle, wie Sie vorher gerade gesagt haben. Ist das eine Sisyphusarbeit oder wie machen Sie das?
Das ist definitiv eine sehr grosse Sisyphusarbeit. Wir haben jetzt zum Beispiel auch hier den Deckel von einer Dohle, der ein Loch hat. Die Tigermucke ist ursprünglich so eine Höhlenbrüter. Also sie ist eigentlich ein Höhlenbrüter, das heisst, im asiatischen Raum, wo sie herkommt, die Brüder sind in so Stellen wie viele Baumhöhlen. Wenn ein Ast abbricht, bildet sich dort ein Loch, füllt sich mit Wasser. Das ist eine kleine Wasserfläche, die ihnen lenkt. Dort ist sie ungestört, dort hat es keine Larven, dort hat es keine Räuber drin. Dort kann sie wunderbar sich entwickeln. Und so Sachen nimmt sie auch hier an. Also alles, was irgendwie so eine Baumhöhle repräsentiert, das sind Baumhöhlen selber, wenn es auch viel gibt, so Dohlendeckel oder so. Sagen wir Eisenrohr wie das dort, wo oben nicht zu ist, sondern das Wasser sich drin füllt. Man hat Fässchen, wo auch keine anderen Tiere drin sind. Man hat zum Beispiel Verschirmständer, die man mit Wasser füllt und damit sie Gewicht haben, wenn man den Deckel nicht drauf macht. Da ist eine wunderbare Brutstätte unten drin. Da haben wir auch schon Larven gefunden in solchen Sachen oder in Dohlen. Also was halt die Aufgabe vor allem vom Kanton ist, sind die Dohlen behandelt auf der Strasse. Das machen die. Überall, wo sich Wasser sammelt, steht ins Wasser. Am liebsten sind ein bisschen verdeckt, wo die Sonne nicht voll reinhält. Und dann geht es eigentlich wunderbar und es hat sehr viel rum. Also man kann durchgehen und man geht nochmal durch und es hat wieder etwas anderes. Und zwei Wochen später hat es wieder anders, wie man es wieder verstellt, es regnet wieder. Für die Mucke, also wichtig ist, dass es halt eine Zeit lang steht. Mehr als eine Woche. Sie braucht im Prinzip 6-7 Tage für einen Zyklus. Im optimalsten Fall, also genug Nahrung, genug warm und so weiter. Das erreicht am höchsten im Hochsommer, wenn es genug feucht ist aber noch. Und sonst braucht es halt dementsprechend länger. Das heisst, eine Art von der Prävention ist, dass man die Wasserstelle entfernt oder zumindest einmal pro Woche leert. Die Leute haben immer ein bisschen Angst, dass wenn man all die Wasserstellen wegnimmt, dass Vögel und Igel verdursten. Aber es ist nicht so, man könnte die einfach einmal pro Woche ausleeren und auch den Rand ein bisschen putzen. Und natürlich nicht ausleeren auf dem Boden und nicht in eine andere Dohle, weil sonst hätte man einfach die Larven nicht mehr anders angelehrt.
Also das klingt für mich jetzt schon sehr viel machbar. Und wie machen Sie das? Gehen Sie in die Freizeitgärten, gehen Sie mit denen reden oder wenn Sie mit einzelnen Multiplikatoren in Anführungszeichen einmal einen Plan machen? Wie gehen Sie da vor?
Also wir sind ja, das Schweizerische Tropen- und Public Health Institute, wir sind ja jetzt eher so fürs Monitoring da, fürs Herausfinden, wo die Mücken sind und Grundlagen schaffen für auf der Forschung von der Mücken, um zu schauen, wo man da ansetzen kann. Die Bekämpfung ist in der Schweiz, machen die Kantone. Also jetzt gerade hier in Basel macht das Basel, macht das kantonale Laboratorium. Und sie, die, wenn wir Mücken gefunden haben oder Eier gefunden haben, den sie einen Perimeter ausscheiden, wo Bekämpfungszone wird. Dort wird bekämpft. Das heisst, sie geben dann die BTI, das ist so ein Bakterium ab. Das Bakterium, das wird den Darm von der Larve zerfressen, ist ungefährlich für alle anderen Tiere, außer für Stechmücken. Und noch andere ganz noch verwandte von der Mücke, wo man einfach ins Wasser geht und die geben das ab. Das kann man dann einsetzen mit dem Wasser zum Beispiel, aber das ist halt nur von Wasser, wo man nicht entfernen kann, in der Dohle. Es geht nicht um Bequemlichkeit, wenn man das Fässchen nicht ausleeren will oder die Spritzkanne nicht will kippen, dass man dort einfach ein bisschen Körnchen drin tut. Es ist immer noch besser, das einfach zu vermeiden. Und dann gibt es auch Flyer in alle Briefkästen, wo die Massnahmen draufstehen, wo die Webseiten sind, die Webseiten von uns, die Webseiten vom kantonalen Laboratorium, die Webseiten vom Schweizerischen Muckennetzwerk, wo wir Teil davon sind. Und dann tut der Kanton eben alle zwei Wochen dich dann auch, oder alle vier Wochen dich sogar mittlerweile, all die Dohlen bekämpfen auf der Strasse. Und neben dieser Zone gibt es eine Sensibilisierungszone, wo dann einfach die Leute angehalten sind, einmal vorinformiert, die Mücken ist näher. Das ist der eine Teil. Und jetzt haben sie neu, man kann sich auch melden im Kanton. Und die helfen einem. Man kann melden, wo es Wasser hat, wo halt irgendwie, wenn sie auf Dächer zum Beispiel, mit den selber auch mit Firmen, oder wir im Kanton mit Firmen schauen, was wir noch können machen. Wir versuchen dann die Massnahmen umzusetzen. Langfristig ist einfach das Ziel, dass man eigentlich keine unnötigen Wasserstellen hat, oder die es zumindest unter Kontrolle hat, dass man sie einmal pro Woche leert. Der Kanton und wir kommunizieren das einfach den Leuten. Und der Kanton hat auch Leute, die haben extra Personen, die in die Gärten gehen schauen, die gehen abklappern und mit den Leuten reden. Sie halten Vortrag bei den Freizeitgärten, sie halten Vortrag beim Quartierverein. Und so versucht man ein bisschen eine Übersicht zu kriegen, über was hat es eigentlich um und wie effizient ist die ganze Arbeit. Und nebenan jetzt all die Fallen noch, um zu schauen, ob das Ganze auch wirkt. Man muss es irgendwie nachweisen, ob es tatsächlich weniger wird oder nicht.
Aber es ist ein bisschen Hand aufs Herz, haben wir eine Chance?
Es gibt zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist, wenn man sie an einem neuen Ort hat und es ganz wenig hat, dann kann man sie mit Disziplin und einem schnellen Einsatz quasi wieder zum Verschwinden bringen. Sagen wir mal, wir haben irgendwo aus einem Dorf eine Meldung von einer Mücke, dann gehen wir an und schauen, ob es noch mehr Larven hat. Und wenn es noch mehr hat, dann muss man halt sofort einfach bekämpfen. Und wenn es nicht mehr hat, braucht man meistens eine zweite. Vielleicht ist es einfach nur eingeschleppt worden von der letzten Ferie oder vom Nachbarn oder wie auch immer, also wo in der Ferie gewesen ist. Und dann kann man sie wegkriegen. Wenn es an einem lokalen Ort ist, klein eingrenzt, dann könnte man sie noch wegkriegen. Wir haben das bei 2-3 Jahren dann auch geschafft. Aber jetzt in der Stadt, wo sozusagen ein Drittel von der Stadt betroffen ist, ist vielleicht einfach zu gross, um alles aufs Mal wegzubekommen. Und dann ist es noch an Frankreich an, wo noch andere Massnahmen hat und anders bekämpft. Dann ist es noch in Deutschland. wo das in der Kommune geregelt ist, wo auch anders bekämpft. Und da können wir sofort wieder über Grenzen. Also wir haben auch in Deutschland und Frankreich die Population, die wir aus Basel haben, die geht dann weiter. Ziemlich weiter. Also ganz Lörrach und Hünigen sind einfach auch schon voll. Man kann sich da nicht mehr wegkriegen in dem Sinn, wenn wir nicht irgendwie die Hilfe vom Klima haben, sagen wir, wenn es mal einen richtig harten Winter gibt. Der trockene Sommer hat ihnen sehr geholfen und die nasse Sommer vorher haben ihnen auch geholfen. Weil wenn sie nasse Sommer haben, haben sie viele Brutstätten. Wenn sie trockene Sommer haben, dann haben sie sehr kurze Entwicklungszeiten. Es ist ein bisschen schwierig, aber...
Denken Sie denn je über die Themen nach? Also Insektensterben, was heisst das? Klimawandel, was heisst das zukünftig für die Schweiz? Denkt dort die TPH auch so ein bisschen in Zukunft?
Natürlich, das Insektensterben oder jetzt das ganze Wasser entfernen, tut natürlich andere Insekten oder andere Tiere, die auf Wasser angewiesen sind, natürlich auch beeinträchtigen. Aber jetzt kann man das vielleicht so sehen. Erstens geht es um Wasserstellen, die eigentlich künstlich sind. Wir reden von kleinen Wasserstellen, wir reden nicht von Weihern. Weihern und Flüsse sind von Regenmogen nicht betroffen. Die dürfen wir auch nicht irgendwie behandeln. Also Biotop, wenn es irgendwo Biotop hat mit Fröschen oder Mölch oder Libellenlarven, Gellrandkäferlarven, dann ist das kein Problem. Mucke sucht sich das nicht aus. Und all die Brutstätten, die wir hier haben, das sind eigentlich künstliche Brutstätten.
Sie sind nicht dafür gedacht, dass wir jetzt hier Tigermucken aufziehen können?
Nein, ganz und gar nicht. Und man versucht ein bisschen, es ist so eine, auf Englisch heisst das ein Trade-off, so eine...
Ja, ein Interessensabwägung.
Genau, ein Interessenskonflikt eigentlich zwischen verschiedenen Sachen. Und man muss halt auch jetzt schauen, was gibt mir Priorität? Das ist eine Diskussion, die muss geführt werden, logisch. Momentan ist einfach der Weg, dass man geht, dass halt der Menschenschutz in dem Sinn zuvorderst ist. Das Ziel hat, die Krankheiten nicht zu haben.
Also im Grunde genommen kann man sagen, sind es so Miniatursituationen, die man probiert, unter Kontrolle zu bekommen. Weil Sie, wie Sie vorher gesagt haben, Flüsse betrifft es eigentlich nicht, Teich nicht, die Park sehr wahrscheinlich nicht, nicht einmal grosse Brunnen würde es bedürfen. Jetzt habe ich aber nur noch vielleicht, das ist eine grosse Frage, wir sind trotzdem dran, Flüsse zum Beispiel zu renaturieren. Da entstehen natürlich dann Auen. Und in den Auen entstehen dann sehr wahrscheinlich wieder die Möglichkeiten für andere Insekten, dort zu verbreiten. Könnte das mittelfristige Konflikt sein? Ich denke jetzt an Malaria. Können sich die mal hier in der Schweiz wieder ansiedeln?
Ich denke, das wäre eigentlich schon möglich. Wenn man jetzt die Sumpfgebiete anschaut, die wird ja alle Jahr behandelt. Es gibt die Ringelmücken, es gibt Mücken, die halt spezifisch in einer Sumpf brüten, massenhaft, milliardenfach, wolkenweise. Und die bekämpft man, mit dem man eben so BTI in die Sümpfe streut. Und das BTI wirkt eben sehr spezifisch auf die Mucke. Und alle anderen Insekten sind eigentlich unbehelligt. Also es gibt auch Diskussionen, wo man sagt, ja, okay, wir haben hier einen Sumpf. Der Mensch geht bauen, er braucht Platz, baut den Sumpf rein und nachher muss man bekämpfen. Damit der Mensch dort wohnen kann. Tut man einfach alle Mucken ausrotten. Das ist die Frage, will man das? Die Gesellschaft, will sie das? Oder was ist wichtiger, ob jetzt dort jemand bauen und wohnen kann oder ob es jetzt ein Ökosystem hat, das funktioniert dort hinten?
Und kann man sagen, wenn es einem gelingt, die Interessen einmal zuerst einmal klar zu benennen, sagen, es gibt einem nicht nur ein Interesse vom Menschen, sondern auch noch ein Interesse von der Natur oder von der Artenvielfalt, hat man sehr abstrakt gesagt. Wenn man das wirklich vor Augen hat, dann kann man vielleicht nachher noch faire Lösungen suchen.
Ja, das ist sicher möglich, aber also allein die Interessen definieren, das ist so derart konfliktbehaftet. Ich meine, man sieht es tagtäglich in den Medien. Es gibt halt einfach keine einfache Lösung für das Ganze. Ja, es ist halt sehr kontrovers. Alle die Themen seit Corona ist es, glaube ich, sehr kontrovers, all die Gesundheitsthemen. Und jeder ist halt für oder dagegen. Und es ist schwierig. Und ich wünschte mir da, dass da ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Bescheidenheit oder Reflexion von den Leuten betrieben wird. Ja, wir haben nicht zwingend ein Interesse, die Körnlehersteller zu unterstützen und wenn darum überall Mucke sieht, damit die Leute überall die Körnle kaufen und streuen und damit sie überall mühen, die Falle haben und beim Kanton und beim Staat melden, wie viel Mucke das sie haben und wenn wir die Falle aufstellen, dann ins Haus hineinschauen und das ist alles gut aus.
Das ist ihnen alles völlig egal.
Das ist alles gut aus.
Und ich glaube, etwas, was aber dagegen hilft, ist, dass man muss auch wissen, was eigentlich, was für Krankheiten wie übertragen.
Ja, ganz klar.
Man muss also informiert sein über das Tier. Und dann kann man vielleicht langsam aber sich ein bisschen differenziertere Meinung bilden.
Ja, also es ist sehr schwierig, wenn man informiert sein. Also Tigermucke hat ja das Wort Tiger in sich drin. Und Leute, die denken, das heisst Tiger, weil es ein 2 Meter großes Tier ist mit grossen Zähnen und wenn man es sieht, dann frisst sie einem gerade auf. Es ist eine ganz gewöhnliche Mucke. Die Mucke an und für sich ist nicht gefährlicher wie jede andere Mucke. Sie kann einfach Krankheiten übertragen. Und wenn sie Krankheiten drin hat, Viren hätte, wäre sie gefährlicher. Aber wenn man gestochen wird, heisst das nicht, dass man automatisch stärker reagiert und die Stich noch 3 Jahre lang sieht. Wir haben Leute an der Arzt, die das so diagnostizieren. Dann schauen sie Muckenstiche an, die ein bisschen grösser ist. Das heisst, es ist eine Degenmucke. Das hat überhaupt nichts mit der Degenmucke zu tun. Das ist die Reaktion vom Mensch selber. Und ein bisschen Unaufgeregtheit in dieser Betrachtung wäre gut. Es geht überhaupt nicht um Panik machen. Man liest immer viel darum, wieder etwas anderes zum Panik machen. Es geht überhaupt nicht um Panik. Es geht darum, zu informieren und zu sagen, was die Konsequenzen sind, wenn man die Mucke hier hat und nicht bekämpft. Man kann sagen, man will sie nicht bekämpfen. Und man akzeptiert einfach die Krankheiten nachher. Mit allem drum und dran. Mit den Ausfällen von den Arbeitsstunden, mit der Krankenkassenprämie etc. Das ist etwas, wo man selber muss schauen, für sich selber. Grundsätzlich, die mir die Informationen zur Verfügung stellen und die Information existiert. Man kann die überall nachlesen, muss sich halt informieren. Direkt kann man sich auch vertiefen. Und
vielleicht könnte man ja ein bisschen von dem, was man gelernt hat, die Corona brauchen, um so eine Art Solidaritätsgefühl zu generieren. Mhm. Wieder eine Folge von Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Martin Gschwind recht herzlich für seine Zeit. In meinen Shownotes findet man ein paar Hinweise zur Webseite rund um die Degenmucke. Und wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite Nature and the City. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören würden.